Inforadio Podcast. Herzlich willkommen zur Debatte, unserem landespolitischen Wochenrückblick. Heute unter anderem mit folgenden Themen: Hausbesitzer laufen Sturm gegen Mietendeckel und in Brandenburg ist die AfD stärkste Kraft. Wie geht es weiter? Mein Name ist Holger Hansen. Jetzt macht der Berliner Senat ernst mit dem Mietendeckel. Schon in der kommenden Woche will die Landesregierung Eckpunkte für das Einfrieren der Mietpreise beschließen. 5 Jahre soll demnach dieser Mietendeckel gelten. Aber der Eigentümerverband Haus und Grund hat seine Mitglieder umgehend zur Gegenwehr aufgefordert. Sie sollten noch schnell die Mieten erhöhen. Mehr dazu von meinem Kollegen Thorsten Gabriel.
Auf der Website läuft bereits der Countdown. Erhöhen Sie unbedingt bis zum 17. Juni die Miete, rät der Eigentümerverband Haus und Grund seinen Mitgliedern. Der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Julian Zadow, einer der Initiatoren des Mietendeckels, sieht durch die Aktion des Verbands schlimmste Befürchtungen bestätigt.
Haus und Grund zeigt damit sein wahres Gesicht. Bislang hatten sie immer betont, dass ihre Mitglieder so sozial eingestellt wären. Aber offenbar geht es im Verband eben doch nur um Profit.
Der Vorsitzende von Haus und Grund Berlin, Carsten Brückner, verteidigt dagegen den Aufruf. Wenn der Mietendeckel erst einmal gelte, seien für lange Zeit keine Steigerungen mehr möglich.
Es ist aber wichtig, jetzt noch die Miete so gut wie möglich anzugleichen an die ortsübliche Vergleichsmiete. Weil wenn für die nächsten 5 Jahre die Mieterhöhungsmöglichkeit ausgeschlossen ist, die Preise in der Stadt werden aber weiter steigen.
Von einem verheerenden Signal spricht Bausenatorin Katrin Lomscher. Im Inforadio betonte die linken Politikerin, dass es nun einmal in den vergangenen Jahren enorme Mietsteigerungen gegeben habe.
Es gibt auch bei kleinen Vermietern so eine und solche. Und es gibt soziale Vermieter und es gibt Vermieter, die bis an die äußerste Grenze gehen. Und insbesondere die, die an die äußerste Grenze gehen, die haben ja in Berlin das Problem erzeugt, was wir haben, dass wir nämlich eine Mietentwicklung haben, wo die Einkommensentwicklung schlicht nicht mehr Schritt halten kann. Und wir müssen gegen diesen Mietsteigerungen wirksam etwas unternehmen.
Doch es ist nicht nur ein Verband wie Haus und Grund, der offen zum Gegenangriff übergeht. Der Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen BBU warnt ebenso vor dem Einfrieren der Mieten. Und auch Wohnungsbaugenossenschaften reagieren alarmiert.
Wir sind fassungslos, weil es maßgeblich die Berliner Genossenschaften treffen wird, nämlich die, die über Jahrzehnte sehr sorgsam mit den Mieten umgegangen sind,
sagt Frank Schrecker, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Berolina. Die Genossenschaften seien so etwas wie die Klassenbesten auf dem Mietenmarkt und würden gleichzeitig in ihre Bestände investieren.
Sie sehen es, wenn Sie durch die Genossenschaftskieze gehen, in welchem Zustand die Häuser sind. Dieses Geld müssen wir aus den Nutzungsentgeltern refinanzieren. Und wenn wir stetig eine gute Wohnqualität in den Genossenschaften anbieten wollen, müssen wir auch stetig investieren. Und dafür brauchen wir auch stetig, aber kleine und behutsame Mieterhöhungen.
Beim Senat verweist man als Antwort auf die Genossenschaftskritik auf Härtefallregeln, die ins Mietendeckelgesetz eingebaut werden sollen. Doch die hält man auf Genossenschaftsseite für nicht so geeignet für die eigene Situation. Berliner Vorstand Schrecker betont aber auch, Hauruck-Mieterhöhungen werde es bei seiner Wohnungsbaugenossenschaft nicht geben.
Berlins jüngster Volksentscheid hat die erste Etappe genommen. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat in dieser Woche Unterschriften an die Innenverwaltung übergeben. Das Ziel der Aktivisten ist klar, große private Immobilienkonzerne sollen vergesellschaftet werden. Klar ist auch, dass dieser Volksentscheid weiterreichende Folgen hätte als jeder andere Volksentscheid, den es bislang in der Stadt gegeben hat. Kritiker bezweifeln nun, dass eine Enteignung der Immobilienmultis überhaupt möglich ist. Jan Menzel berichtet.
Setzt euch für Enteignung ein! Hohe Mieten muss nicht sein!
Die Pakete mit den Unterschriften kommen im Fahrradkorso und werden vor der Innenverwaltung von rund 50 Aktivisten erwartet. Einige halten silberne Buchstabenballons mit der Losung Enteignen in die Höhe. Rusbeter Heri, Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, freut sich über 77.001 Unterschrift.
Das ist ein starkes Zeichen für eine Änderung der Eigentumsverhältnisse auf dem Berliner Wohnungsmarkt, für eine grundsätzlich andere Mietenpolitik in dieser Stadt.
Gekommen ist auch Sebastian Czaja. Der FDP-Fraktionschef hat Plakate seiner Partei mitgebracht und sich zusammen mit 3 Mitstreitern zu einer Art Mini-Gegenkundgebung aufgebaut. Czaja und eine Mieterin der Deutschen Wohnen diskutieren auf dem Pflaster vor der Verwaltung in sengender Hitze, ob eine Enteignung überhaupt bezahlbar ist.
Wir wollen unter dem Verkehrswert enteignen. Wir Mieter wissen ganz genau um den Zustand des Wohnraums, der jahrelang verfallen ist.
Sie wollen willkürlich eingreifen, unter dem Verkehrswert enteignen. Sie sagen es ja zu Recht und das ist der Umbau einer Stadt.
Der Umbau einer Stadt, der ist dringend notwendig.
Und hochstrittig. CDU-Bauexperte Christian Gräf lehnt das Volksbegehren ab. Er sagt,
keine einzige Wohnung wird dadurch günstiger und wir schaffen auch keinen Neubau.
Deshalb will die CDU noch im Sommer zu einem runden Tisch für günstige Mieten und Neubau einladen. Die gemeinsame Suche nach Lösungen mahnt auch der Konzern Deutsche Wohnen an, Sprecherin Manuela Damianakis.
Das, was jetzt hier passiert, führt zu einem vergifteten Klima und das Ganze ist rechtlich auch nicht zulässig.
Grüne und Linke gratulierten dagegen dem Bündnis zur erfolgreichen Unterschriftensammlung. Die wohnungspolitische Sprecherin der Linken, Gabi Gottwald, glaubt, dass das Mobilisierungspotenzial noch viel größer sei als die 77.000 Unterschriften. Gottwald spricht sich zudem für eine Doppelstrategie aus. Die Mieten müssten zunächst gedeckelt werden. Der zweite Schritt sei dann die Enteignung der Großkonzerne.
Weil die Enteignung wird ja viel kostengünstiger für den Steuerzahler, wenn die Werte der übertackerten Börsenunternehmen sinken.
Die Grüne Abgeordnete Katrin Schmidberger fordert den Senat auf, sich mit der Initiative zusammenzusetzen und ein Gesetz zu erarbeiten. Zunächst aber ist die Innenverwaltung am Zuge. Sie muss prüfen, wie viele der Unterschriften gültig sind. Danach wird untersucht, ob das Volksbegehren rechtlich zulässig ist. Erst danach wäre ein Volksbegehren möglich, das dann die Weichen für den eigentlichen Volksentscheid stellen könnte.
Sie hören zur Debatte unser landespolitisches Wochenmagazin. Wir schauen jetzt nach Brandenburg. In gut 2 Monaten ist dort Landtagswahl. Bei der jüngsten Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des RBB liegt erstmals die AfD mit 21% deutlich vorn als stärkste politische Kraft im Land. Und auch die Grünen haben dazu gewonnen. Darüber will ich jetzt sprechen mit unserem landespolitischen Korrespondenten in Potsdam, Thorsten Südow. Hallo Thorsten.
Hallo.
Die AfD ist ja nach der Umfrage stärkste Partei, wenn jetzt am Sonntag gewählt würde. Wie sieht's denn bei den anderen aus?
Na, es sieht nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen von insgesamt 4 Parteien aus. Hinter der AfD, abgestürzt auf den Platz 2, muss man wirklich so sagen, denn die SPD regiert ja hier seit 29 Jahren jetzt fast. Also die SPD kommt nur noch auf 18%. Das sind 14 Punkte weniger als bei den Wahlen vor 5 Jahren. Die stärksten Zugewinne, gerade eben gesagt, für Bündnis 90 die Grünen auf 17% würden die Bündnisgrünen kommen, wenn denn am Sonntag Landtagswahlen wäre. Das ist eine Verdreifachung des Stimmenanteils von vor 5 Jahren. Ebenfalls 17% entfallen auf die CDU. Die möchte gerne auch in Brandenburg nach 10 Jahren mal wieder mitregieren. Und die gegenwärtig noch mitregierende Linke schafft 14%. Neu im Landtag wäre die FDP mit 5%. Also 6 Fraktionen, das deutet sich an. Könnte aber auch sein, dass die Freien Wähler als 7. Fraktion noch den Sprung in den Landtag im September schaffen.
Das könnte ja für eine Regierungsbildung durchaus kompliziert werden oder spannend, kann man auch sagen. Wo siehst du denn die Ursachen für den Zuwachs bei AfD vor allen Dingen und auch bei den Grünen in Brandenburg?
Also die befragten Brandenburger trauen der SPD im Land nach 29 Jahren nicht mehr so stark wie noch einst zu, wirklich wichtige Probleme, ob nun in Potsdam oder auch in Prenzlau, zu lösen. Das gibt da einen massiven Kompetenzverlust. Ob nun in der Bildungspolitik oder bei der Bekämpfung der Kriminalität oder auch in Sachen, wie schützen wir unsere Umwelt. In allen Bereichen hat die Lösungskompetenz der Brandenburger Sozialdemokraten innerhalb der letzten 5 Jahre deutlich abgenommen. Stellenweise hat sie sich halbiert, so jedenfalls die Zahlen von Infratest DIMAP. Im Gegenzug sind die Bündnisgrünen quasi auf der Überholspur. Immer mehr Brandenburger sagen, ja, also die Vorschläge von Bündnis 90 Die Grünen in Sachen mehr Nahverkehrsangebote oder Versorgung in den ländlichen Regionen zwischen Prignitz und Uckermark, da traue ich den Bündnisgrünen noch eine ganze Menge zu. Und auch die AfD macht in Sachen Kompetenz deutlich Boden gut in den Bereichen Asyl- und Flüchtlingspolitik, aber auch in der Verbrechensbekämpfung. Also da ist viel, viel im Fluss.
Nach den Umfragewerten eben, wie gesagt, sagt die AfD zurzeit an der Spitze. Was würde das dann bedeuten für eine Regierungsbildung in Brandenburg?
Also zur AfD ins Regierungsboot will keine andere Partei steigen. Rechnerisch möglich wäre zum Beispiel ein Regierungsbündnis, klar, aus den dann Wahlverlierern SPD-Linke und Bündnisgrüne. Das könnte für eine regierungsfähige Mehrheit reichen. Aber auch eine Koalition aus CDU, Bündnisgrün und Linken könnte es rechnerisch geben. Aber auch SPD, CDU und Bündnis 90 Die Grünen, auch das könnte möglich sein. Auf jeden Fall sind da große Kompromisse notwendig, denn die Positionen zum Beispiel in der Landwirtschaftspolitik oder auch in der Bildung oder Thema innere Sicherheit, Verfassungsschutz, Polizeistärken, liegen die Positionen doch stellenweise bei den Parteien sehr, sehr weit auseinander.
Das war Thorsten Südow aus Potsdam. Vielen Dank für das Gespräch. In Brandenburg wird am 1. September gewählt. Dafür wollen sich alle Parteien möglichst gut aufstellen. Heute hatten sowohl die CDU als auch die Linke ihre Landesparteitage. Die CDU hat ihre Landesliste gewählt. Mehr Frauen sollten darauf vertreten sein als früher. Amelie Ernst berichtet.
Jeder dritte Delegierte hat nicht für ihn gestimmt. Alles andere als ein überragendes Ergebnis für CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben. Sein Vorgänger Michael Schirak hatte vor der Landtagswahl 2014 noch knapp 90% der Stimmen auf sich vereinen können.
Deshalb war es ein Ergebnis, womit man jetzt in den Wahlkampf trotzdem starten kann. Jeder der Kandidaten will am Ende erfolgreich sein, damit wir als Union in diesem Land einen Politikwechsel erreichen können. Und das ist auch mein Ziel. Wir brauchen in diesem Land einfach eine andere Politik. Und dafür ist die Union, glaube ich, trotz allem gut aufgestellt.
Auch bei der weiteren Besetzung der Landesliste muss Senftleben Rückschläge hinnehmen. Für Platz 4 hatten er und der CDU-Landesvorstand Karin Lehmann aus Fürstenwalde vorgesehen. Doch sie unterliegt dem Landtagsabgeordneten Frank Bommert, den Senftleben und der Vorstand nur auf den aussichtslosen Platz 25 gesetzt hatten.
Und dann kann ich Ihnen sagen, dass Handwerker, Unternehmer wirklich zu mir sagen, wenn ihr mit der Linkspartei was machen wollt, seid ihr für uns einfach nicht mehr wählbar. Und sollten wir mit denen wirklich eine Koalition eingehen, dann können Sie die CDU in 5 Jahren ganz vergessen, dann ist nämlich niemand mehr da.
Auch auf Listenplatz 6 setzt sich nicht Senftlebens Vorschlag durch, sondern der Rüdersdorfer Bürgermeister André Schaller. Größte Überraschung ist allerdings Listenplatz 7, denn dort unterliegt Landtagsvizepräsident Dieter Dombrowski Julian Brüning, dem Vorsitzenden der Jungen Union in Brandenburg. Ihn hatte der Vorstand ursprünglich auf Platz 23 gesetzt. Mit Platz 7 allerdings hat der 24-Jährige nun beste Chancen auf ein Landtagsmandat.
Die Brandenburger Linke hat auf ihrem Landesparteitag heute ihr Wahlprogramm beschlossen. Dominik Lenz hat das verfolgt.
Viel Selbstkritik steht zu Beginn, als Parteichefin Diana Golze eine ehrliche Analyse des schlechten Abschneidens bei der Kommunalwahl fordert.
Wie klar waren wir in unseren Aussagen? Wie einig waren wir in unserem Auftreten? Haben wir uns genug mit den Menschen und ihren Sorgen oder zu viel mit uns selbst beschäftigt?
Co-Chefin Anja Meyer schwört die gut 100 angereisten Delegierten auf einen harten Wahlkampf ein.
Dann bin ich davon überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen und dass Brandenburg roter und die Linke stärker wird.
Es folgt ein kämpferischer, ziemlich selbstbewusster Auftritt des Spitzenduos für die Landtagswahl Sebastian Walter und Katrin Dannenberg.
Wir haben noch 77 Tage bis zur Landtagswahl und da wollen wir andere Ergebnisse sehen. Und wir sagen jetzt erst recht, es geht um die Zukunft unseres Landes. Es geht ums Ganze.
Ums Ganze ist der Slogan, der über dem Parteitag prangt. Gleiche Lebensverhältnisse für alle. Möglichst bald eine komplett beitragsfreie Kita. Vergabe Mindestlohn von mindestens 12,63 Euro für öffentliche Aufträge ab dem nächsten Jahr sind einige Forderungen, mit denen die Partei in den Wahlkampf zieht. Dazu ein bisschen Kante gegen die SPD und eine klare Absage von Sebastian Walter an die CDU, die Gespräche mit allen Parteien angekündigt hatte.
Wer der AfD nur einen kleinen Finger reicht, kann für uns kein Partner sein nach dem 1. September.
Ein selbstbewusster Einstieg in den Wahlkampf nach den jüngsten Klatschen für die Linke. Das tue gut, meint Vize-Regierungschef Christian Görke. Man müsse ja auch mal wieder optimistisch in die Zukunft schauen können.
Zurück nach Berlin. Kultursenator Klaus Lederer hat am Mittwoch den neuen Intendanten der Volksbühne vorgestellt. René Polisch soll das Haus ab der Spielzeit 2021-22 leiten. Kirsten Buchmann berichtet.
Mit René Polisch wird ein Theaterautor die Volksbühne leiten. Zweimal pro Spielzeit will er selbst Regie führen, ansonsten mit anderen zusammenarbeiten. Etwa mit Florentina Holzinger, die ihre Produktionen bereits in den Sophiensälen zeigte. Als Schauspieler will Polisch Martin Wuttke, Katrin Angerer, Fabian Hinrichs und Sophie Reuss an die Volksbühne zurückholen. Sophie Reuss sei zunächst noch am Deutschen Theater und komme 2022-23, also ein Jahr nach Polischs Start als Volksbühnenintendant. Noch bis Sommer 2021 leitet Klaus Dörr das Haus. Er war auf Chris Derkon gefolgt, der zuvor Museumsdirektor der Tate Modern in London gewesen war. Gegen Derkons Intendanz hatte es starke Proteste gegeben.
Ein Dauerstreitthema in Berlin ist das linksautonome Vereinslokal Katerschmiede in der Riga-Straße 94 in Friedrichshain. Noch einmal hat der Eigentümer auf Räumung geklagt und das Berliner Landgericht hat die Räumungsklage wie schon im vergangenen Jahr als unzulässig abgewiesen. Der Grund? Der Anwalt des Hauseigentümers hatte wieder keine gültige Prozessvollmacht vorgelegt. Sebastian Schöbel.
Der Hauseigentümer verlangt weiterhin die Räumung der Kneipe Katerschmiede im Erdgeschoss und eine Nutzungsentschädigung vom Verein. Doch die mit Spannung erwartete Gerichtsverhandlung war schon nach wenigen Minuten zu Ende. Die Prozessvollmacht der britischen Eigentümergesellschaft entspreche nicht dem deutschen Recht, sagte der vorsitzende Richter. Der Klägeranwalt konnte keinen entsprechenden Gesellschafterbeschluss vorlegen. Er wollte auch nicht offenlegen, wer tatsächlich Eigentümer ist. Die Lafon Investment Limited ist offenbar an der angegebenen Firmenadresse nicht erreichbar. Der Anwalt des Vereins, Freunde der Katerschmiede, Lukas Theune, sprach von einer Briefkastenfirma ohne Briefkasten, die nur auf Spekulation und Verdrängung aus sei. Schon vor einem Jahr wurde eine Räumungsklage abgewiesen, weil der Anwalt keine Prozessvollmacht vorweisen konnte.
Und das waren die wichtigsten Themen der Woche aus der Region im landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte mit Holger Hansen. Nachzuhören auch im Inforadio Podcast.
Inforadio Podcast.